Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Heute zum dritten Advent. Weihnachten rückt näher und wir wollen uns heute mit einer Person aus der Weihnachtsgeschichte befassen. Ein junger Mann, der noch keine Familie hat und noch nicht verheiratet ist, aber ist verlobt und im Herbst nach der Ernte soll Hochzeit sein. Er ist von Beruf Zimmermann. Und nach der Arbeit geht er jeden Tag bei seiner Verlobten vorbei und sie freut sich, wenn er kommt und sie bürstet ihm die Hubbelspäne vom Jackett und sie liebt den Duft von frischem Holz und noch mehr liebt sie ihren Josef. Mit einem Zimmermann als Mann, da wird man immer ein Dach über dem Kopf haben und man kann in Geborgenheit Kinder großziehen. Und sie freut sich natürlich auch auf die Hochzeit. Und das Leben liegt klar und einfach vor ihr. Das Leben liegt klar und einfach vor Maria, bis der Engel auf der Matte steht und ihre Pläne über den Haufen wirft. Wir haben vorhin in der ersten Stunde das Loblied der Maria gelesen, aber ich denke schon, dass die auch danach erschrocken war. Der Engel hat sie ja nicht mal gefragt, ob sie einverstanden ist. Sie hat zwar gesagt, Gottes Wille geschehe, aber er hat ihr eigentlich nur mitgeteilt, dass sie schwanger werden wird. Und dann hat sie sicher schon mal nachgedacht, was das bedeutet für sie, schwanger ohne Mann. Sie beschließt dann, Abstand zu gewinnen und geht auf Besuch zu einer Verwandten. In dieser Zeit, wo Maria verreist ist, ist für den Josef die Welt noch in Ordnung. Als die Maria wiederkommt, ist die Schwangerschaft nicht mehr zu übersehen. Zuerst merkt es die Mutter, dann sehen es die Frauen aus der Nachbarschaft. Und in kürzester Zeit weiß es ganz Nazareth. Der Einzige, der es vermutlich nicht weiß, ist der Josef. Vielleicht haben ihn seine Kollegen geneckt oder gefrotzelt und gesagt, na Josef, konntest das wohl nicht erwarten. Und er versteht es nicht. Er ist sich Marias Liebe und Treue sicher. Und er weiß natürlich auch, dass da nichts zwischen ihnen war. Er kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, dass Maria schwanger sein könnte. Als er es irgendwann doch begreift, bricht auch für ihn eine Welt zusammen. Gott macht hier die Pläne von zwei Menschen zunächst erstmal zunichte, die an sich nicht schlecht waren. Was die beiden vorhatten, war völlig okay und gut. Es war in Gottes Sinne. Eine Ehe aus Mann und Frau ist das von Gott gewollte Zusammenleben. Und nichts anderes hatten die beiden vor. Gott greift also hier in das Leben von zwei Menschen ein, nicht weil er ihren Kurs korrigieren will, sondern nur, weil er mit ihnen etwas anderes vorhat. Für den Josef beginnen schwere Tage. Die Arbeit geht ihm nicht von der Hand, er grübelt bei Tag und auch bei Nacht und schläft schlecht. Und er überlegt, wie er sich verhalten soll. Im Prinzip eine ausweglose Situation. Auf der einen Seite liebt er Maria und würde gern mit ihr zusammenleben. Andererseits will er partout nicht das Kind eines anderen Mannes großziehen. Man könnte sich fragen, warum Gott den Josef erst in diese schwierige Phase führt. Auch der Maria wird es dann nicht gut gegangen sein, weil der Josef in diesen Tagen nicht mehr nach der Arbeit vorbeikommt. Und sie begreift, dass es der Josef jetzt weiß und dass er nicht mehr zu ihr kommt und wahrscheinlich auch nichts mehr von ihr wissen will. Gott führt die beiden oder vielleicht den Josef noch mehr hier durch ein Tal durch im Glaubensleben, was uns auch passieren kann. Es ist nicht so, dass uns Gott immer gleich drüber weghebt. dann würden wir das Tal und die schwierige Phase überhaupt nicht verstehen und mitbekommen. Es geht eben manchmal erstmal unten durch. Der Josef will seiner Maria nicht wehtun. Für mich ist das, was hier beschrieben ist, eine ganz klare Liebesgeschichte. Wir lesen ja oder wissen, dass es damals so sehr viele arrangierte Hochzeiten gab, dass es fast der Normalfall war. Es gab überhaupt andere Formen der Eheanbahnung. Zum Beispiel konnten junge Männer sich ihre Frauen als Beute von einem Kriegszug mitbringen. Das ist, glaube ich, heute bei uns nicht mehr so verbreitet, wenn ich da fragen würde. Wenn ich dagegen fragen würde, wer hat denn seinen Ehepartner auf einer Rüstzeit erbeutet, dann müssten sich wahrscheinlich einige melden. Ist ja auch nichts Schlimmes. Die angebahnte Ehe heißt zunächst, dass die Väter ein Mitspracherecht hatten, wahrscheinlich auch ein Vetorecht. Anders als bei uns heute. Bei uns ist das schon von Gesetzes wegen verboten. Die Kinder, es kann jeder selbst seinen Ehepartner wählen. Die Eltern haben streng genommen da nichts zu sagen. Es ist sogar genau umgedreht, was man teilweise ja bei muslimischen Ehen sieht. Es steht unter Strafe, wenn die Eltern die Kinder zu einer Hochzeit zwingen. Damals war das also anders. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass Eltern prinzipiell auch ihre Kinder geliebt haben und schon einen Ehepartner rausgesucht haben, den sie auch mochten. In dem konkreten Fall erzähle ich jetzt einfach mal so, hat Josefs Vater Jakob irgendwann mal seinen Sohn zur Seite genommen und gesagt, hey Josef, du bist jetzt alt genug, eine Familie zu gründen. Soll ich dir eine raussuchen oder hättest du da jemand? Und wir bleiben mal ganz streng beim Josef. Der Zimmermann Josef, wenn der, und das war öfter der Fall, wenn der Nägel brauchte, der konnte nicht auf den Baumarkt gehen, der musste zum Schmied. Vielleicht hat er da seine Traumfrau kennengelernt und gesagt, ja Vater, da in der Handwerkergasse, die jüngste Tochter vom Schmied, die Maria mit den braunen Augen und den langschwarzen Locken, die hätte ich gern. Und der Vater Josef sagt, oh, die jüngste Tochter vom Schmied, du weißt schon, dass da noch eine ältere hat, die noch nicht verheiratet ist. Und die ist immer so schnippig zu den Kunden, die will keiner. Ich gehe also zum Schmied und rede mit dem, aber einfach wird es nicht und schon gar nicht billig. Also ich wollte damit nur sagen, ich gehe davon aus, dass das zwischen Josef und Maria eine Ehe geplant war, die auf gegenseitiger Liebe beruht. Und so kann man das hier auch herauslesen. Der Josef will also seine Maria nicht bloßstellen. Er könnte zum Rabbiner gehen oder zu den Gemeindeältesten und dann wäre das durchaus gefährlich geworden für Maria. Er will die Verlobung heimlich auflösen. Vielleicht plant er das, am nächsten Morgen früh vor der Arbeit hinzugehen. Und erst in diesem Moment greift Gott ein. Das wollen wir mal lesen. Aus Matthäus 1. Matthäus 1, ab Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während aber dies bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und weiter am Vers 24, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Zunächst fällt auf, dass der Josef das quasi nur träumt. zur Maria ist der Engel direkt gekommen. Der Josef träumt das. Wenn wir träumen, sind unsere Träume eher diffus, manchmal sehr lustig, manchmal zum Fürchten, häufig auch flüchtig und vieles hat man am nächsten Morgen vergessen. Die Träume, die der Josef hier und im späteren hat, sind offensichtlich einer anderen Art. Ihm ist völlig klar, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und das ist gleichzeitig der Ausweg aus einer ausweglosen Situation. Er kann Maria heiraten und das Kind ist nicht von einem anderen Mann. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Gott hat hier einen Ausweg bereit. Ich habe da beim Nachdenken auch dran gedacht, an so einen Bibelspruch, mit Gott kann man über Mauern springen. Genau wenn man wirklich keinen Ausweg mehr sieht, hat Gott vielleicht eine Lösung für unsere Probleme. Der Josef handelt sofort. Vielleicht geht er an dem Morgen zu Maria. Wenn sie ihn kommen sieht, ja, was hat sie dabei gedacht? Jetzt kommt der Josef und sagt mir, dass sie Verlobung auflöst und es passiert das Gegenteil. Er sagt, komm, pack deine Sachen. Du bist ab jetzt meine Frau, du ziehst mit in mein Haus oder mein Vaterhaus. Ich erzähle euch ganz bewusst das heute von einem mehr oder weniger jungen Josef und einer jungen Maria, von einem jungen Ehepaar. Mir ist bewusst, dass sehr viele Theologen den Josef eher zu einem sehr alten Mann erklären. Die meisten Probleme mit dem jungen Josef haben die katholischen Theologen. Die Maria wird als Heilige verehrt, als heilige Jungfrau Maria. Und da muss sie möglichst bis zum Lebensende auch eine Jungfrau bleiben. Und auf die Frage, wo dann Jesu Geschwister herkommen, gibt es auch eine einfache Antwort. Das sind Josefs Kinder aus erster Ehe. Bei dieser Auslegung wird Josef degradiert zum Bodyguard von Maria. Ich habe vorhin nicht weitergelesen. In der Bibel steht ganz klar was anderes, ab Vers 5, Vers 25. Und Josef erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Die beiden haben also nach der Geburt Jesu ganz normal als Mann und Frau zusammengelebt. Josef hat die Maria zu sich genommen und dann beginnt für die beiden eine relativ kurze Zeit, vielleicht Wochen, auch Monate, wo die beiden zusammenleben, bis die nächste Unruhe auftritt. Die römischen Beamten durchströmen Galiläa und rufen die Volkszählung aus. Und Josef ist davon betroffen. Sein Vater wohnte offensichtlich auch nicht mehr in Bethlehem, aber irgendwie die Vorfahren. Und er musste sich auf den Weg machen. Ich habe mal überlegt, was der Josef mitgenommen hat. Das Nötigste, das man vielleicht später auch für eine schwangere Frau braucht oder die Zeit nach der Geburt. Und ich denke einfach mal, der Josef als Zimmermann hat auch sein Werkzeug, ein bisschen Werkzeug mitgenommen. Wir hatten einen Großvater, unser Großvater Martin Thielemann war Tischler. Ich habe den nur als relativ kleinen Junge erlebt, aber manchmal kam er in der Woche nach Hause. Also zu uns. Und nicht in dem Sinne auf Besuch, sondern um etwas zu bauen. Unser Vater war Schlosser, der konnte eigentlich auch alles bauen, aber offensichtlich gab es eine Arbeitsteilung. Der eine stahl in Eisen und die Berufsehre des Holzwurms, unseres Großvaters war alles, was aus Holz war, war seine Sache. Und er hatte eine Werkzeugtasche mit. Mit dem nötigsten Hammer, Säge, Hobel, Stemmeisen und was vielleicht so noch alles ist. Ich denke einfach, der Josef hat das auch mitgenommen. Vielleicht hat er es sogar dringend gebraucht, vielleicht schon in Bethlehem. Bei dem Landwirt, der ihm dann den Stall vermietet hat, vielleicht hat er gesagt, zur Miete zahlen reicht es nicht, aber ich könnte mal deinen Dachstuhl ausbessern. Und später in Ägypten wird er auch gearbeitet haben und dafür den Lebensunterhalt der Familie gesorgt. Die beiden ziehen also nach Bethlehem, und beziehen dort ihren Stall und für den Josef beginnt eine sehr anstrengende Zeit. Zunächst einmal, ja, es ist ein Stall. Heutzutage gibt es die Möglichkeit der Hausgeburt. Unsere Wohnungen sind im Vergleich mit dem Stall klinisch sauber und ja, fliesenwarmes kaltes Wasser, absoluter Luxus. Auch wenn der Josef allen Mist aus dem Stall rausschafft und überall frisches Stroh hinlegt, es bleibt ein Stall. Von Bakterien wusste man noch nichts. Er hat straff zu tun. Er muss die Hebamme auftreiben in Bethlehem. Er muss Essen und Trinken ranschaffen. Vielleicht auch Gäste bewirten, da, wenn die Hirten da waren, später noch die Weisen. Neugierige Kinder vertreiben. Da kommen bestimmt genug Leute gucken, denn ein Kind, was in einer Krippe liegt, war auch damals nicht der Normalfall. Und natürlich musste er sich um Maria und das Kind kümmern. Von dieser Szene gibt es unzählige geschnitzte Krippen und toll gemalte Bilder von großen und mehr oder weniger kleineren Malermeistern. Und was sehen wir da? Eine strahlenschöne Maria und das Baby, mal in Marias Arm, mal in der Krippe. Und dann die Hirten und die Weisen, manchmal auch mit dazu gemalt. Und dann steht dort der Josef, ein alter Mann in der Regel. Der Bart grau, häufig keine Haare mehr auf dem Kopf. Wenn er Glück hat, darf er die Laterne halten und ist ein Stück wichtiger wie Ochse und Esel. Ich finde einfach, das hat der Josef nicht verdient. Irgendwann träumt der Josef wieder. Diesmal nicht minder eindringlich, dass sie nach Ägypten fliehen sollen. Diesmal weckt er seine Frau mitten in der Nacht und sie machen sich auf den Weg. Vielleicht einfach, weil es gefährlich war und sie niemand sehen sollte in Bethlehem. Dann kommt die Zeit in Ägypten und danach träumt er wieder und sie dürfen zurück nach Nazareth. Der Josef macht vielleicht seine Firma wieder auf. Die Familie wächst, es kommen Kinder dazu und es sind ganz normale, würde ich denken, ruhige Jahre. Aus dieser Zeit gibt es nur die eine Begebenheit, wo Jesus auf dem Passafest abhanden kommt und die Eltern ihr Kind suchen. Was danach alles geschehen ist, wissen wir nicht. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Jesus bei seinem Vater Josef auch das Zimmermannshandwerk gelernt hat. Und nebenbei ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber zusätzlich hat Jesus garantiert sehr viel in der Bibel gelesen, das, was damals Bibel war. Also die Tora, die fünf Bücher Mose, die Propheten. Könige. Er hat sich also sicher Bücher, die man zu Hause lesen konnte, gab es nicht. Also sehr viel in Synagogen aufgehalten, sicher war er oft in Jerusalem. Die spannende Frage ist eigentlich, wie viel hat Jesus von seinen Gedanken, von dem, was er vorhatte, zu diesem Zeitpunkt vor seinem öffentlichen Wirken vielleicht schon in seiner Familie erzählt und preisgegeben. Jesus ist in einer Familie aufgewachsen und da Josef sicher auch als traditioneller Jude, ein Familienmensch, Familie wurde damit damals ungleich größer geschrieben als bei uns heute und umfasste eben nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern mehrere Generationen und eigentlich auch in der Breite breiter. Das Wort Haus wird oft verwendet. Man wusste auch, aus welchem Stamm, aus welcher Sippe man kam. Verwandtschaftsbeziehungen hatten damals eine sehr große Bedeutung. Und dann kommt die Zeit, wo Jesus in der Öffentlichkeit zu reden beginnt. Und da frage ich mich, ob das, was Jesus damals gesagt hat, seinem Vater Josef gefallen hat. Er wusste natürlich, dass es ein besonderes Kind war. Aber die traditionelle Familie, der Zusammenhalt in der Familie, hatte wirklich eine riesengroße Bedeutung. Und Jesus sagt Sätze, die den Leuten damals und dem Josef auch ungeheuer schwer gefallen sein müssen. Liebe deine Nächsten, das heißt, es gibt kein Liebesprivileg für die Familie. Ich lese mal zwei Sätze vor aus Lukas. So jemand zu dir kommt und hast nicht Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu das eigene Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und bei Matthäus sagt Jesus, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen die Mutter. Und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ist das nicht zu radikal? Solche Sätze standen nicht im Alten Testament. Natürlich sagt Jesus nichts gegen die Familie. Er sagt aber nur, es muss sich letztendlich jeder Mensch für oder gegen mich entscheiden. Und dieser Riss kann auch durch und wird auch durch Familien gehen. Trotzdem, diese Sätze sind so radikal, dass sie damals den meisten Menschen und sicher auch dem Josef schwer gefallen sind. Unsere normalen Reflexe sind Sicherheit, Geborgenheit, Familie, Heimat. Gerade jetzt zu Weihnachten spielt Familie eine große Rolle. Wir feiern Weihnachten in Familie. Da sind Fremde in der Regel nicht dabei. Feinde lieben wie die eigenen Kinder. Schaffen wir das? Solche Sätze stehen im Übrigen auch schon im Alten Testament. Stand vor kurzem in der Losung, 3. Mose 19, lese ich auch noch vor. Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Schaffen wir das wirklich, jetzt wo unser Land von Fremden überflutet wird? Da kommen eine Unmenge Menschen zu uns. Solche Bilder haben wir täglich vor Augen. Wer in letzter Zeit vielleicht mal umgezogen ist oder beim Umzug geholfen hat, der weiß, wie viele Möbel da aus einer Wohnung herauskommen und noch wie scheinbar unendlich viele Kisten und Koffer. Alles ein Zeichen unseres Wohlstandes, bis eine Wohnung wirklich leer ist. Und dann kommen da Menschen zu uns, die das alles zurückgelassen haben, mit ein, zwei Koffern und einem Rucksack und Plastiktüte. Es ist wohl jedem von uns klar, dass wir als reiches Land und auch als Einzelne da helfen müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber unsere Ängste. Ist das Wissen darum, dass das ein Großteil der Menschen Muslime sind, eine Religion, die einfach ungöttlich ist, die sehr viel Gewalt und Terror hervorbringt, im Moment wie nichts anderes. Und in diesem Zwiespalt zwischen helfen wollen und Ängsten hat uns Gott im Moment gestellt. Ich kann nicht erkennen, dass hier in dem Text, auch in dem Vers aus dem Alten Testament, nach diesem Vers eine Klammer kommt und dann kommen die Ausnahmen. Es steht einfach so da und wir müssen das aushalten. Wie schwer ist es dem Josef damals gefallen, solche Sätze zu hören? Gab es einen Vater-Sohn-Konflikt, von dem uns die Bibel nicht schreibt, weil sie uns von der Heilsgeschichte ablenkt? Hat der Josef vielleicht mal gesagt, hey Jesus, wenn du solche Reden hältst, dann kann ich meine Zimmermannsfirma zumachen. Dann kauft ja keiner mehr ein Brett. Was hat Josef von seinem Sohn erwartet? Dass er die Firma übernimmt? Dass er in seine Fußstapfen tritt? Kennen wir das auch, dass sich unsere Kinder anders entwickeln, als wir das möchten? Dass sie vielleicht im Jugendalter sich Freunde suchen, die wir für gefährlich halten, dass sie Berufe wählen, die uns nicht als Eltern vielleicht nicht vorgeschwebt haben. Auswahl des Ehepartners, der Lebensstil an sich, könnte man noch viele Dinge aufzählen. wo unsere Kinder vielleicht nicht genau das tun, was wir von ihnen erwarten. Das heißt noch lange nicht, dass unsere Erwartungen als Eltern immer richtig sind, aber solche Probleme gab es damals schon und die gibt es auch heute. Ich frage mich auch, welche Rolle der Josef bei Gott spielt. Ich habe die Evangelien durchgelesen. Bei Markus und Johannes kommt der Josef überhaupt nicht vor. Mag sein, dass ich auch was übersehen habe. Also nur bei Matthäus und bei Lukas. Und es fällt auf, dass da Josef, es wird immer nur erzählt, was der macht. Der sagt eigentlich nie was. Einmal ist eine wörtliche Rede da, wo sie ihr Kind im Tempel wiederfinden und da sagen, da steht dort, und Kind, warum hast du uns das angetan? Da steht aber auch nicht da, dass Josef gesagt hat, es könnte auch die erboste Maria gewesen sein. Überhaupt steht da Josef zu diesem Zeitpunkt, da steht nur noch Eltern oder Vater und Mutter. Aber das ist eigentlich nur im Zusammenhang mit der Geburt und den anfolgenden Begebenheiten erwähnt. Man könnte sagen, dass der Josef also eher ein Mann war zum Handeln. Leute, wie es sie auch in jeder Gemeinde gibt, die nicht viel reden, aber viel tun. Im Hintergrund wirken, eher unauffällig. Warum hat Gott überhaupt diesen Weg gewählt, dass sein Messias als Kind kommt? Wäre es auch anders gegangen, dass da ein Erwachsener, quasi wie ein Außerirdischer, auf der Erde landet und nach 3 Jahren wieder per Himmelfahrt davonfliegt, ohne Bindung zu seinem Volk? Gott wählt den Weg, dass sein Messias hier als Kind geboren wird, als Neugeborenes, wie jeder Mensch auch. Und er wählt seine Eltern, die Eltern für das Kind, die ihn aufziehen werden, begleiten das ganze Leben über von Anfang an, bei den Ersten, beim Laufen lernen, beim Reden lernen, bei allem, was ein Kind so erleben wird, begleiten ihn seine Eltern. Wenn man Gott da ungefähr unsere menschlichen Gedanken unterstellt, wenn ich ein Kind selbst nicht großziehen kann. Gott trennt sich vor über 30 Jahren von seinem Sohn und da gibt es praktisch die Pflegeeltern. Und das sucht man schon gründlich aus. Ich denke mal, dass Gott da wirklich sehr genau geguckt hat, wer dazu passt. Josef hat für mich eine sehr große Rolle in der Heilsgeschichte gespielt. Also in dem Beginn dieser Zeit, einfach als Vater des Messias. Vorige Woche habe ich am Sonntag diese Postwurfzeitung durchgeblättert, diese kostenlosen. Das geht in der Regel in einer Minute, weil da ja nur Werbung drin ist. Ich habe die Überschriften überflogen und da stand der heimliche Star von Weihnachten. Weil da manchmal auch ein Pfarrer was schreibt, dachte ich, oh, vielleicht hat er auch was über Josef geschrieben. Aber es ging nur um diese Pflanze, um den Weihnachtsstern. Es ging also nicht um den Josef. Mir ist noch ein was aufgefallen, was vielleicht auch die Bedeutung von Josef bei Gott zeigt. Der Matthäus schreibt uns ja auf den Stammbaum von Josef. Der Matthäus. Die ganzen vom König David bis zum Vater Jakob des Josefs, über viele Generationen. Und dann, wenn wir vorhin das gelesen haben, ich habe das bisher eigentlich immer überlesen, der Engel sagt nicht, Josef, du aus dem Stamm Davids. Normal wäre gewesen, Josef, Sohn des Jakob und meinetwegen Ur-Ur-Ur-Urahn vom König David. Der Engel sagt, Josef, Sohn Davids. Er lässt die dazwischen weg und damit erklärt Gott den Josef zum Königssohn. Das ist eine straffe Beförderung. Vielleicht zeigt uns das ein bisschen, welche Bedeutung der Josef bei Gott hatte. Da vom Josef nicht viel drinsteht, was er selbst gesagt hat, sondern nur, was er getan hat, denke ich mal, kann man als seine wichtigsten Eigenschaften, also zwei Dinge eigentlich, herauslesen. Im Vers 24 habe ich vorhin gelesen, Jesus, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Was heißt das? Gehorsam Gott gegenüber und Tatkraft. Und in diesem Sinne, denke ich, kann der Josef für uns ein Vorbild sein.